habe Ihnen letztes Mal einen Hinweis auf die Reflexionsstufen der menschlichen Erkenntnis gegeben, wie sie bei Kant auftreten, und habe dazu auch zur hoffentlichen Erleichterung und nicht Verwirrung ein paar Skizzen auf die Tafel gezeichnet. Ich möchte das jetzt nochmal kurz ansprechen. Wir haben gesehen, die materielle Basis, die bei der Erkenntnis vorliegen muss, sind die Sinnesempfindungen, die einzeln sind. Ich habe das damals bei der Skizze dann mit einzelnen Punkten angedeutet. Und diese Sinnesempfindungen sind aber schon im Bewusstsein. Das sind ja unsere Empfindungen. Das sind ja nicht draußen in den Dingen, sondern schon bewusste Eindrücke. Und daher sind sie auch schon, indem sie bewusst sind, auf die Einheit des Ich-Denke bezogen. Aber ohne, dass das Ich-Denke jetzt zuerst da ist und dann sich überlegt, es muss diese einzelnen Sinnesempfindungen jetzt verbinden, ne? Weil ja erst durch das Zusammenkommen beider Seiten überhaupt ein Inhalt im Bewusstsein da ist. Wenn er da ist, dann ist aber das Bewusste immer schon bezogen auf die Einheit des Bewusstseins und daher vollzieht sich die Verbindung dieser einzelnen Sinnesempfindungen blind, wie Kant das manchmal nennt. Also ohne eine bewusste Reflexion, sodass das Bewusstsein selber, wenn es dann Inhalte hat, sie einfach schon verbunden hat. Das ist immer schon geschehen, ohne dass es das bewusst leisten müsste. Und die Funktion des Verstandes, sofern er das einfach unmittelbar tut, ohne sich überlegen zu müssen, nennt Kant die Einbildungskraft. Und die ist imstande, eben das gegebene Einzelne zu anschaulichen Inhalten zu machen. Das ist das Erste, dass wir im Bewusstsein dann gleich anschauliche Inhalte haben, also gewisse Einheiten. Ich habe es Ihnen dann mit irgendwelchen Figuren angedeutet. Die Punkte werden versammelt zu irgendwelchen anschaulichen Figuren. Und trotzdem steckt in diesen Figuren dann schon die Tätigkeit des Denkens drinnen, weil sie ja sonst gar nicht zu solchen anschaulichen Einheiten geworden wäre. Also die Tätigkeit steckt schon drinnen und damit steckt auch schon die Einheit des Bewusstseins dahinter. Die hat das schon geleistet. Und wenn wir jetzt an den anschaulichen Inhalten reflektieren darauf, dass die jetzt nicht bloß zufällig subjektive Anschauung sein sollen, also Wahrnehmungen, die wir machen, sondern dass das eine notwendige Ordnung in sich enthält, dass es eine notwendige Beziehung zwischen diesen verschiedenen einzelnen Teilen besteht, dann reflektieren wir eigentlich auf das Bewusstsein selbst, das diese Einheit geschaffen hat. Aber empirisch drücken wir es so aus, dass wir sagen, die Gegenstände sind nicht, also das ist nicht bloß subjektiv für mich im Bewusstsein vorhanden, sondern das ist objektiv im Gegenstand verbunden. Es ist nicht zufällig für mich so, wenn ich so hinschaue, ist es so, wenn ich anders hinschaue, ist es anders, sondern im Gegenstand selber ist es so und so verbunden. Und das ist die nächste Stufe der Verbindung, dass wir in das, was wir anschaulich subjektiv wahrnehmen, eine objektive Gültigkeit hineininterpretieren und sagen, das kommt dem Gegenstand selber zu. Dabei reflektieren wir nach Kant genau genommen auf die notwendige Tätigkeit des Bewusstseins selber und auf dessen Einheit. Denn die ist es, die allen einzelnen verbundenen anschaulichen Inhalten zugrunde liegt und hier diese geschaffen hat. Also eigentlich wird das Subjekt selbst hier in das anschauliche Material hineininterpretiert und als Gegenstand aufgefasst. Das Objekt ist eigentlich das Subjekt. Das Subjekt wird als Objekt hineininterpretiert in das Anschauliche. Und dann kommen wir eben zu einer Verstandeserkenntnis oder wie kann es nicht, zu einem Erfahrungsurteil, das einen objektiven Anspruch stellt. Im Unterschied zu den bloßen Wahrnehmungsurteilen, die nur sagen, ich erlebe eben subjektiv das und jenes. Also so kommt die Erfahrung zustande, aber insgesamt alles, was in der Erfahrung zustande kommt, bleibt bedingt. Und der Verstand, der in der Erfahrung eben seine Tätigkeit ausübt, kann sich aber auch selber reflektieren noch einmal, und kann daher zur Kenntnis nehmen, dass alles, was hier auftritt, einschließlich dieses Verstandes selber, einbedingtes ist. Ja, haben wir gesagt, diese Reflexion des Verstandes auf sich selbst, das ist die Vernunft. Und die Vernunft ist es eigentlich auch, die ganze Zeit, und in der Kritik der Reihenvernunft eben auch, den Verstand insgesamt und die Erkenntnis insgesamt analysiert. Ja. Aber eben in dieser Hinsicht ist das Ergebnis, alles was wir hier vorfinden in der Erfahrung, ist bedingt, einschließlich des Subjekts selber und seiner geistigen Tätigkeit, und daher wird jetzt von der Vernunft über dieses Bedingte hinaus noch das Unbedingte gefordert. Ja? Weil das Bedingte per Definition an sich selbst nicht genügt. Immer etwas anderes noch voraussetzt, ne? Von etwas anderem abhängig ist und über diese Bedingtheit endlich zu etwas kommen will, was keine weitere Frage mehr stellt, sondern was das Letzte ist. Ja? Und daher geht die Vernunft über dieses Bedingte hinaus, ich habe es Ihnen dann angedeutet auf der Skizze, einerseits was das Ich betrifft, zu einem unbedingten Subjekt, ne? Also zur letzten Einheit des Subjekts, zur angepeilten unsterblichen Seele. Auf der anderen Seite unbedingte Erscheinungsobjekte, ne? Das soll also eine unbedingte Welt ergeben, das wird in der transzendentalen Dialektik beides behandelt und als drittes auch noch dann der unbedingte Grund von all dem. Also sowohl vom Subjekt als auch von den Objekten der unbedingte Grund. Da haben wir dann die drei Teile der transzendentalen Dialektik, den Paralogismus, der über die Seele handelt, dann die Antinomie, die über die Welt handelt und das transzendentale Ideal, das über die Gottesbeweise handelt. Und das ist eine sehr problematische Erkenntnis, weil wir hier ja über alle Erfahrung hinausgegangen sind und daher keinerlei Anschauung mehr zur Verfügung haben und auch nicht wissen können, ob es diese Gegenstände, die wir uns da ausdenken, wirklich gibt, ne? Und ob sie so sind, wie wir sie uns ausgedacht haben. Ne? Also dieser Versuch der Vernunft, jetzt über das Bedingte hinaus ein Unbedingtes zu denken, mit Begriffen zu erfassen, dieser Versuch ist sehr problematisch und ist besonders der Kritik zu unterwerfen. Die Kritik muss sich hier selbst einschränken und korrigieren. Und schließlich ist die eigentliche Erkenntnis immer die des, nämlich die Erkenntnis von etwas Wirklichem, die des Verstandes, wenn er auf Sinnlichkeit bezogen ist. Und daher die Sinnenwelt bei Kant. Die Sinnenwelt ist die empirische Welt, wo der Verstand eben wirkliche Gegenstände erfassen kann. Ein Verstand ohne Sinnlichkeit wird von Kant nur konstruktiv angesetzt, das wäre ein anschauender Verstand oder ein göttlicher Verstand, der in seiner reinen Aktivität trotzdem die Gegenstände durch sein Anschauen hervorbringt und sie daher auch in völlig wesentlicher Weise erkennt, so wie sie an sich sind. Also in ihrer ganzen Wahrheit und durchgängigen Bestimmung, die wir nicht erkennen können, sondern immer nur gedanklich voraussetzen. Und das wäre für Kant dann die Verstandeswelt. Also das, was wirklich zugrunde liegt, das an sich sein, das nicht erkennbar ist, das wir aber trotzdem denken müssen als Voraussetzung. Und es zeigt sich dann auch schon, das habe ich glaube ich letztes Mal so nicht erwähnt, könnte man hier gleich einfügen, es zeigt sich dann auch schon, dass diese Unterscheidung von Erkennen und Denken nicht eine Unterscheidung von Bestimmtheit und Unbestimmtheit ist. Bestimmtheit wäre alles, was wir erkennen, was sich auf Sinnlichkeit bezieht. Dem ist jetzt nicht das Denken in der Weise entgegengesetzt, dass es einfach nur unbestimmt ist, sondern es ist das Denken der Bedingungen auch noch unserer bestimmten Erkenntnis. Und wir bestimmen im Denken dann diese Bedingungen, diese Voraussetzungen. Wie wir gesagt haben, Dinge an sich, ich an sich, das Ganze verbunden in einem Mundus intelligibilis, mit einem Schöpfergott oben drüber. Das sind Bestimmungen, Unterscheidungen, die nicht einfach in einer Unbestimmtheit verwischt werden, die aber andererseits auch nicht objektiv realisierbar sind und durch irgendwelche Anschauungen dann konkret erkannt werden können. Also es sind sehr wohl Aussagen, die wir über dieses Vorausgesetzte an sich sein machen können von Kant her und nicht bloße Unbestimmtheit, aber sie haben noch nicht die objektive Gültigkeit, weil sich keine Anschauung dafür finden, keine Sinnesdaten finden. Ne? Aber ich werde heute noch darauf eingehen, in der Vorrede zur zweiten Auflage weist Kant auch darauf hin, und dort von der Kritik immer wieder, es kann ja auch praktische Data geben. Es kann einen praktischen Anhaltspunkt geben, von dem her sich dann diese Ideen, die wir über das Empirische hinaus noch denken und das Ganze an sich sein, von dem her sich das objektivieren lässt, in gewisser Weise. Gut, zu den Skizzen, ich glaube, das habe ich ohnehin jetzt mit eingeschlossen. Ich habe dazu auch noch angegeben, diesen Mundus Intelligibilis, ne, das war auch noch so eine Skizze, wo die Dinge an sich alle geordnet aufeinander bezogen sind. Das Ich an sich dann aber als Stern gezeichnet, ne, die Dinge an sich als kleine Kreise. Das Ich an sich wäre in diesem Zusammenhang nicht einzuordnen, wenn es nicht selber mit einem Ding an sich verbunden wäre. Ne. Indem es aber verbunden ist, affizieren die Dinge an sich jetzt dieses Ich, das einen Körper hat, ne, oder ein Ding an sich, das immer selber als Körper erscheint, und dadurch entsteht dann der ganze Erkenntnisprozess. Ne, mit den einzelnen Findungen als Ausgangspunkt und der Synthesis des Bewusstseins als übergeordnete Dimension. Also das gilt es für Kant jetzt genau zu untersuchen, nämlich die Erkenntnisfähigkeit, die wir haben, um dadurch zu korrigieren, die bisherige Metaphysik, die über die Erfahrung hinausgegangen ist und alle möglichen Behauptungen aufgestellt hat. Also Kant konzentriert sich jetzt eben auf unser wirkliches Erkenntnisvermögen. Er beginnt nicht irgendwo beim Absoluten, ne, also wie Spinoza bei der Causa Sui, bei der Substanz selbst, um von dort her alles abzuleiten, sondern er beginnt bei dem, was aus der Frage stellt, nämlich dass wir wirkliche Erfahrung haben, ne, und untersucht nun die Erfahrung selbst als eine Erkenntnisart. Also nicht die besondere Erfahrung bestimmter Leute oder bestimmter Gruppen von Menschen zu bestimmten Zeiten, sondern Erfahrung insgesamt, wie sie wesentlich ist für Menschen überhaupt. Und die Möglichkeit dafür ist schon vorweg ein bisschen aufbereitet worden, nämlich, wie ich es auch gezeigt habe, von Descartes her, nicht? Durch diesen methodischen Zweifel, der letztlich über alle bestimmten Inhalte hinaus zum unbezweifelbaren Sum Cogitans vorstößt. Ja? Genau das ist aber der Punkt, wo alle Inhalte in ihrer Besonderheit gleichgültig werden. Ja? Es sind nur Inhalte überhaupt auf der einen Seite und das Sum Cogitans in seiner Unbezweifelbarkeit auf der anderen Seite. Was aber inhaltlich unbestimmt ist. Ne? Und gerade deswegen uns hinaushebt über die Besonderheit der jeweiligen Situation. Also das bereitet schon den Weg, dass wir überhaupt über die Erkenntnis nun in so allgemeiner Weise sprechen können. In einer Weise, wie sie prinzipiell für alle Erfahrung zuständig ist. Also das Denken und sein Verhältnis zu den Inhalten, wie es überhaupt zu Inhalten kommt, was dann bei Kant eben heißt, dass ihm etwas gegeben sein muss von außen. Diese Betrachtungsweise ist systematisch vorausgesetzt und unabhängig von der jeweiligen zufälligen Situation und von den jeweiligen zufälligen Inhalten der Erfahrung. Und daher nennt Kant es auch a priori. Es ist eine Untersuchung der Erkenntnis in ihrer Allgemeinheit und notwendigen Gültigkeit. Und nicht jeweils abhängig von den Umständen, von den empirischen Umständen. Das a priori ist das Fundierende und es ist immer allgemeingültig und notwendig. Das sind seine Kennzeichen. Das Spätere dann, oder was jeweils hineinkommen kann, in dieser oder jener Weise, nennt er dann a posteriori. Eine Untersuchung vom Früheren her oder vom Späteren her. Und a priori ist im Wesentlichen für diese Untersuchung das Erkenntnisvermögen selbst. Und wie das zustande kommt, haben wir schon kurz besprochen, aber prinzipiell muss eben dieser Mundus Intelligibilis und dieses Verhältnis der Ich und Dinge an sich zugrunde liegen, worauf Kant aber in der Kritik der reinen Vernunft nicht oft eingeht. Ne? Das hat aber sich ergeben als notwendige Reflexion auf die Problematik des Sum Cogitans bei Descartes. Ne? Man hat gesehen, wie Kant dort drüber hinausgeht, wie er es korrigiert. Ne? Und das war selbst schon eine a priorische Untersuchung. Ne? Das hat schon Erkenntnis insgesamt betroffen. Dieses Ich, von dem Descartes spricht, ist ja nicht sein persönliches Ich, ne? Sondern das gilt ganz allgemein. Und genau da setzt auch Kant an. Und daher ist auch diese Reflexion auf die überempirischen Bedingungen der Erkenntnis, also auf diesem ganzen Mundus Intelligibilis, schon eine a priorische Untersuchung. Und aus ihr folgt denn dann, dass Erkenntnis nur zustande kommt, wenn von außen Daten gegeben sind über die Sinnlichkeit. Das habe ich Ihnen dann zitiert, die Stelle in B1, überhaupt der erste Absatz der Einleitung in der zweiten Auflage, wo eben Kant darauf hinweist, dass am zeitlichen Anfang unserer Erkenntnis bei der Erfahrung kein Zweifel sei. Und mit dieser Zweifellosigkeit knüpft er eben an Descartes an, der eben gemeint hätte, das reine Denken für sich allein sei zweifelsfrei, unbezweifelbar. Also zuerst einmal muss uns ein Stoff von außen gegeben sein, von Gegenständen, sagt er dort an der Stelle, und gemeint sind die Dinge an sich. Und der Verstand muss diesen Stoff verarbeiten zu eben verbundenen Vorstellungen, sodass letztlich Erfahrung auftritt. Und zuerst einmal kann nur Erfahrung auftreten. Da müssen wir beginnen. Im Nachhinein können wir sie dann analysieren und weitere Reflexionen daran anknüpfen. Also Kant geht hier zwar nicht ausdrücklich ein auf den Mundus Intelligibilis, sondern mit seiner Anspielung auf die Zweifelsfreiheit sieht man schon, er hat es so und so korrigiert und setzt hier schon eine a priorische Reflexion voraus. Und natürlich ergibt sich hier auch ein wesentlicher Unterschied in der alles in alles umfassenden Erfahrung, nämlich einerseits diese Allgemeinheit und Notwendigkeit unseres Erkenntnisvermögens, ja? Und andererseits das, was von außen gegeben wird und was jeweils zufällig ist. Die Empfindungen. Ne? Man könnte auch nochmal sagen, das a priorische und das a posteriorische. Das kommt ja beides zusammen in der wirklichen Erfahrung. Ja? Und da kommt es jetzt darauf an, meint Kant, dass man das auch entsprechend unterscheiden kann. Ja? Da habe ich Ihnen den zweiten Absatz zitiert, dass eben das Erkenntnisvermögen, also die Erkenntnis selber, die Erfahrungserkenntnis zusammengesetzt ist aus Eindrücken auf der einen Seite und dem, was unser Erkenntnisvermögen von sich her gibt. Also was es selber ist, die bloße Form. Den Inhalt bekommt es von außen, die Empfindungen und kann natürlich dann auch inhaltliche Begriffe daraus machen, aber wenn man den Inhalt völlig weglässt, die Empfindungen ganz wegabstrahiert, dann bleibt die bloße Form des Erkennens übrig. Und die wird in der Kritik der reinen Vernunft geschildert. Daher ist es ganz wesentlich für Kant, diesen Unterschied zu machen zwischen a posteriori und a priori. Und daraus ergibt sich dann die Antwort auf die Frage, was kann ich wissen? Wie weit reicht unser Erkenntnisvermögen? Ja, so weit sind wir letztes Mal gekommen. Man könnte jetzt diese Unterscheidung in a priori und a posteriori auch vergleichen mit dem, was Hume im Inquiry und auch in seinem Traktat schon unterschieden hat, nämlich einerseits Beziehungen von Vorstellungen, das wäre das a priori, könnte man sagen, und das andere, das a posteriori, die Tatsachen. Also dieser Unterschied ist auch bei Jung schon angesprochen, in etwa. Es trifft nicht so ganz zu auf Kant, bei ihm trifft es insofern zu, als er sagen würde, a priori in dieser Weise, Beziehung von Vorstellungen, das umfasst die formale Logik. Also hier wieder Jung zustimmen, dieser Bereich wäre ein a priorisches. Und die Tatsachen würde er auch akzeptieren, aber eben mit der Modifikation, dass es für ihn Erscheinungen sind, die ihn an sich im Hintergrund haben. Ne? Nicht einfach so wie Hume, dass er sie reduziert und möglichst überhaupt nur an den Inhalten zu erklären versucht. Aber die Erscheinungen wären dann in dieser Weise a posteriori. Ne? Und das wären die Tatsachen, könnte man sagen. Aber Kant bestimmt nun diese Aussagen und Urteile noch genauer und zieht hier noch eine andere Unterscheidung heran, nämlich die von analytischen und synthetischen Urteilen. Mit denen geht er nun am a priori und a posteriori heran und sieht zu, wie die miteinander zu verbinden sind. Die analytischen Urteile sind solche, die den Begriff in seine Teilbegriffe auflösen. Analyo auflösen. Das ist im Griechischen. Es wird das herausgeholt, was im Begriff ohnehin schon drinnen war. Man hat es nur zusammengefasst in einem allgemeinen Ausdruck, aber wenn man genau hineinsieht, kann man herausholen, welche Bestimmungen drinnen enthalten sind. Das ist ein analytisches Urteil. Es soll nur verdeutlichen und erläutern, was in einem Begriff schon enthalten ist. Aber ein solches analytisches Urteil fügt nichts Neues hinzu. Das ist alles schon da. Das ist alles schon drinnen in diesem Begriff. Daher ist es nicht schwer zu sagen, dieses Verhältnis, das hier zwischen dem Grund und der Folge entsteht, oder eigentlich dem Ganzen und seinen Teilen, die man raushält, ist ohnehin immer a priori. Das ist immer notwendig, eine notwendige Beziehung zwischen Vorstellungen. So ähnlich wie bei Jung, wie es auch Jung zugesteht. Und das wäre eben die bloße Form der Denkbarkeit nach dem Satz des Widerspruchs, wie ihn die Logik ausübt. Und die Logik hat eben eine notwendige a priorische Gültigkeit, an der Kant auch überhaupt keinen Zweifel anmeldet. Die ist für ihn feststehende Voraussetzung. Und sie verdankt diese Gültigkeit aber gerade ihrer reinen Formalität, dass er sich nur auf das Denken selbst bezieht, wie die Begriffe ineinander verwoben sind und nicht auf die bestimmten Objekte geht, abstrahiert von allen Objekten. Also das sind die analytischen Urteile zuerst einmal. Die synthetischen Urteile hingegen sind nicht eingeschränkt auf den Begriff, sie bleiben nicht bei dem Begriff stehen, den sie als Subjekt eines Urteils haben, sondern sie fügen diesem Begriff mit dem Prädikat jetzt etwas Neues noch hinzu, das noch nicht da war. Sie erweitern also den Begriff, sagt Kant. Das sind Erweiterungsurteile. Und diese Erweiterung ist aber jetzt nicht einfach nur im Denken möglich, sondern die ist nur dann möglich, wenn uns eben ein Gegenstand von außen gegeben ist. Wenn wir einen Begriff des Gegenstandes haben und nun sehen wir empirisch nach, was da noch alles an Eigenschaften in diesem Gegenstand enthalten ist, die wir vorher noch nicht wussten. Dann kommt eben etwas hinzu, aus der Erfahrung. Und das ist dann ein synthetisches Urteil. Solche empirischen Feststellungen von Eigenschaften der Gegenstände sind synthetisch. Aber damit geht das Denken auch über sich hinaus, über seine Formalität und strenge Geschlossenheit hinaus und ist daher in seinen synthetischen Urteilen nicht mehr allgemein und notwendig. Es sind empirische Urteile, die nicht logisch so gedacht werden müssen. Da gibt es diese logische Konsequenz nicht, die drinnen steckt. Also, das Gold ist zwar ein gelbes Metall, aber es wäre, haben wir bei Jung gehört, solche Hinweise, es wäre ohne logischen Widerspruch auch denkbar, dass es blau oder rot ist. Es muss nicht unbedingt gelb sein. Allerdings macht Kant hier noch einen Schritt darüber hinaus. Er sagt nämlich, wenn wir jetzt einen empirisch gewonnenen Begriff im Denken zu einer geschlossenen Einheit machen, wenn wir ihn also logifizieren, dann können wir auch sagen, diese Urteile, die die empirischen Eigenschaften mit einschließen, die im Begriff aber schon eingeschlossen sind, die sind auch wieder analytisch. Und er bringt als Beispiel in den Prolegomena, Paragraph 2b, letzter Absatz, das ist A26, den Satz, Gold ist ein gelbes Metall, als analytisches Urteil. Also da geht er nur davon aus, dass wir hier den Begriff einfach schon logifiziert haben, den empirischen Begriff. Und wir können also auch mit empirischen Begriffen nachher logische Konsequenzen ziehen. Da müssen wir aber dann dabei bleiben, dass das ein für alle Mal so ist, rein logisch. Natürlich, wenn dann was zusätzlich auftaucht, zum Beispiel ein grünes Gold, ne, dann müsste man in diesem Fall das Urteil wieder modifizieren. Ne? Aber nicht unbedingt, wenn man sagt, ich bestimme jetzt als logisches Axiom, dass Gold ein gelbes Metall ist, ne, dann kann man weitere Schlussfolgerungen ziehen im Rahmen dieses Systems. Ne? Also das soll Sie nicht verwirren, dass Kant auch solche Urteile dann analytisch nennt, sondern es kommt eben darauf an, wie wir damit umgehen. Ne? Wenn wir es logifizieren, dann können wir im Rahmen dieses Logischen dann weiter analytisch schließen. Also in dieser Gegenüberstellung, die in der Kritik der reinen Vernunft in der Einleitung Kapitel Römisch 5 gemacht wird, zwischen synthetischen und analytischen Urteilen, in dieser Gegenüberstellung fehlt den analytischen Urteilen der Objektbezug. Sie sind a priori gültig, allgemein und notwendig, aber sie beziehen sich nicht auf Objekte, sondern nur auf das Denken selber. Andererseits fehlt den synthetischen Urteilen, die a posteriori sind, die logische Stringenz. Die sind eben gerade nicht notwendig und allgemein gültig. Also beiden fehlt etwas und das Fehlende ist jeweils nur im anderen, in der anderen Form des Urteils zu finden. Es ginge jetzt darum, Urteile zu finden, die beide Stärken vereinen. Also einen Objektbezug haben und trotzdem streng allgemeingültig und notwendig sind. Und das wären die synthetischen Urteile a priori. Einerseits synthetisch, andererseits trotzdem a priori notwendig. Und die entwickelt Kant, indem er nun auf etwas reflektiert, was der Jung völlig ausgeklammert hat, nämlich das Wissen, indem die Unterscheidung zwischen Beziehungen von Vorstellungen und Tatsachen gemacht wird, das Bewusstsein selbst, das Erkenntnisvermögen als solches. Weil wenn wir schon sagen können, in unserem Bewusstsein gibt es diese zwei Möglichkeiten, entweder Beziehungen von Vorstellungen, ne, sagen wir jetzt einmal logisch, analytische Urteile a priori, und auf der anderen Seite Tatsachenaussagen, ne, synthetisch a posteriori. Wenn wir das schon sagen können, dann haben wir ein drittes immer schon vorausgesetzt, nämlich unser Bewusstsein, dass beides in sich einschließt. Ne. Und dieses Bewusstsein wird nun von Kant reflektiert. Das haben wir ja die ganze Zeit gesehen, das ist ja seine wesentliche Thematik. Und in dem Bewusstsein hat er eben schon entdeckt, dass es eine bestimmte Differenzspannung in sich haben muss. Er nennt das da am Ende der Einleitung auf B29 zwei Stämme, die unserem Erkenntnisvermögen wesentlich sind, nämlich Sinnlichkeit und Verstand. Also diese beiden Seiten, die Aktivität des Denkens und die Rezeptivität, Passivität gegenüber dem Einfluss von außen, wo der Inhalt herkommt. Also Sinnlichkeit und Verstand, ich zitiere, durch deren ersteren Stamm, nämlich ist gemeint, uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden. Zitat Ende, B29. Und darüber hinaus macht er hier noch eine seiner wenigen Andeutungen über das Empirische, also über das, was außerhalb des Empirischen noch liegt, nämlich indem er davon spricht, dass hier eine Art Vermittlung oder andeutet, dass hier eine Art Vermittlung zwischen Verstand und Sinnlichkeit im An-sich-Sein vorausgesetzt ist. Er sagt nämlich, dass diese beiden Stämme unserer Erkenntnis, Zitat, vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen. Ja? Also es ist was vorausgesetzt, wo sie zusammenkommen, aber dort können wir selber nicht hin. Dort können wir nicht erkennen. Wir wissen nicht genau, wie das zusammenhängt. Wir wissen nicht, wie eine reine Spontaneität trotzdem, also des Denkens, trotzdem eine Rezeptivität, eine Empfänglichkeit, eine Passivität von außen her empfangen, also wie das verbunden ist, dieses Beides. Nicht? Eine gemeinschaftliche Wurzel, die uns aber unbekannt ist. Das ist so eine Andeutung an dieser Stelle B29. Jetzt überlegen wir noch einmal, wie kommt aber Erkenntnis zustande? Das haben wir jetzt schon mehrmals besprochen. Die zeitlich erste Erkenntnis, wie kommt die Erfahrung zustande? mit diesen beiden Stämmen, ne, die Einheit des Ich denke wird versorgt mit dem rohen Stoff der sinnlichen Eindrücke, ne, den wir gesehen haben, also mit den einzelnen Empfindungen und verarbeitet diese Empfindungen zur Erfahrung, beziehungsweise könnte man jetzt auch anders ausdrücken, diese Einheit des Ich denke verbindet die einzelnen Empfindungen stufenweise. Und statt verbinden könnte man auch sagen, sie synthetisiert diese Einzelheiten. Also das Getrennte, das Zerstreute, das Mannigfaltige wird verbunden, das heißt synthetisiert. Die Tätigkeit des Denkens gegenüber dem Gegebenen ist Synthesis, ist verbinden, zusammenfassen. Und anders können die Erfahrungsgegenstände, nämlich die Dinge an sich, wie sie für uns sind, wie sie uns erscheinen, gar nicht entstehen. Als so, dass uns eben die einzelnen Daten von den Dingen an sich gegeben sind und wir sie synthetisieren durch unser Denken. Sie müssen so entstehen, anders gibt es es nicht. Ne? Anders sind sie gar nicht möglich. Und daher sind alle Erfahrungsinhalte immer auch nur Vorstellungen in uns. Ne? So wie sie uns eben erscheinen. Wir haben schon gesagt, sogar die Empfindungen müssen ja mal in uns sein, sie können nicht den Gegenständen, den Dingen selber an, sondern sie sind in unserem Bewusstsein bereits. Und daraus entstehen ja dann die Erfahrungsinhalte insgesamt und die Erfahrungsgegenstände. Also was immer in der Erfahrung auftritt, ist schon Bewusstsein in uns. Wenn wir also jetzt die synthetisierende Tätigkeit des Denkens in Bezug auf das mannigfaltige Gegebene, also auf diesen Inhalt, auf die Vielfalt des Gegebenen, aber nicht in ihrer Konkretion mit den einzelnen unterscheidbaren Empfindungen, sondern nur ihrer allgemeinen Form nach, anwenden. Also wenn wir diese synthetisierende Tätigkeit auf die allgemeine Form des Gegebenseins von Inhalten anwenden, a priori und nicht inhaltlich die einzelnen bestimmten Empfindungen dann heraussuchen und voneinander unterscheiden, sondern nur a priori der Form nach. Wenn wir diese Verbindung herstellen, a priorisch, dann bekommen wir überhaupt auch die a priorische Form unseres Erkennens und zugleich unserer Erkenntnisgegenstände. Daraus ergibt sich Erfahrung, also als Erkenntnisart, und zugleich ergeben sich die Gegenstände, denn die werden ja konstituiert dadurch, dass unser Denken die einzelnen Inhalte so und so zusammenfasst, synthetisiert. Wir haben gerade von diesem Stufenbau gesprochen, zuerst einmal Einbildungskraft, die anschauliche Verbindungen herstellt und dann Verstand noch einmal darauf reflektierend mit Begriffen und damit den Gegenstand selbst anstrebend. Ich habe das noch dargestellt, unabhängig von dem Unterschied a priori a posteriori, aber Kant analysiert eben das a priorische heraus und zeigt die bloße Form sowohl des Erkennens als auch der Gegenstände selbst. Und diese Form der Gegenstände muss nun notwendigerweise an allen Erfahrungsinhalten auftreten, weil sie ja gar nicht anders zustande kommen als durch die synthetisierende Tätigkeit des Denkens. Weil sie gar nicht anders bewusst und erkannt werden können. Daher muss diese Form, die wir in unserem Erkenntnisvermögen selber finden, auch für die Gegenstände als solche gültig sein. Gegenstände, sofern sie Erscheinungen sind und nicht Dinge an sich, sind eben Vorstellungen in unserem Bewusstsein. Da ist wesentlich wieder, dass wir diese zwei Stämme zur Kenntnis nehmen, einerseits die Spontanität des Denkens und andererseits, dass uns etwas gegeben werden muss von außen. Damit ist der Bezug auch über die Erfahrungsvorstellungen hinaus zu einem an sich noch gegeben. Und das zusammen ergibt dann synthetische Urteile a priori. Weil wir a priori unser Erkenntnisvermögen untersuchen, das konstitutiv ist für die Gegenstände der Erfahrung. Ihrer allgemeinen Form nach. Nicht ihren besonderen Inhalt nach. Da gibt es schon Varianten. Aber wir haben ja gesehen, dass a priori nicht systematisch allen besonderen Inhalt zugrunde. Also alles, was in besonderen Inhalt hereinkommt, muss sich in diese Form fügen. Daher können wir von dieser Form auch sagen, dass sie synthetisch a priori ist. Das ist eine notwendige Aussage über unser eigenes Erkenntnisvermögen, aber es gilt für Gegenstände. Ja, bitte.
Aber es gibt doch synthetische Urteile a posteriori nach wie vor,
oder? Ja, freilich, die gibt es. Wenn wir uns eben auf die besonderen Inhalte beziehen, die können wir nicht vorwegnehmen. Also, ob das Gold jetzt in der Erfahrung jetzt wirklich gelb sein wird, oder ob es blau oder rot sein wird, das müssen wir aus der Erfahrung erkennen. Ne? Das können wir nicht vorweg a priori sagen, weil das wäre ein besonderer Inhalt. Ne? Aber dass überhaupt hier eine Substanz, also wir werden dann ja, wenn wir das genauer anschauen, zu den Bestimmungen kommen, die daraus resultieren. Ja? Dass hier überhaupt eine Substanz mit bestimmten Eigenschaften vorliegen muss, das gilt für jeden Gegenstand in der Erfahrung. Ne? Das ist nur die allgemeine Form dann. Und für die allein beansprucht Kant, dass es allgemeingültig und notwendig sei. Ja, bitte.
Hat Kant auch darauf eine Antwort, dass wodurch uns diese reine Form gegeben ist?
Naja, durch Selbstreflexion. Aber er leitet sie selber nicht von anderswoher. Das macht er nicht. Ne? Er sagt also, diese Art, wie wir erkennen, dass wir gerade, ich nehme es jetzt vorweg, bestimmte Kategorien haben und bestimmte Anschauungsformen haben, das kann man nicht mehr ableiten.
Aber woher kommen die
Kategorien? Naja, wir werden noch sehen. Also er macht eine sogenannte metaphysische Deduktion, wo er aus den Urteilsformen die Kategorien ableitet. Die Urteilsformen sind eben die Art, wie der Verstand mit Begriffen umgehen muss. Wo überhaupt die Unterscheidung zwischen besonderen und allgemeinen Begriffen vorausgesetzt ist, aus dem ergibt sich alles andere. Aber warum wir gerade eine solche logische Art zu schließen und zu begreifen haben, würde Kant sagen, weiß man nicht, ist halt so, Faktum. Ne? Ein großer Unterschied zu den späteren Idealisten, die versuchen, alles aus dem Ich abzuleiten. Ne? Also anfangen beim Fichte und dann Schelling, Hegel. Ne? Also da würde Kant sich hüten. Er geht einfach von dem Faktum aus, so und so sind wir strukturiert. Jetzt nicht empirisch, sondern unserer Erkenntnisform nach. Ja, bitte.
Ich wollte nur fragen, wie ist das Ganze im Prinzip, ich bin kein Student.
Ja, macht nichts.
Aber wie ist das Ganze emotional hergesehen?
Das ist hier ausgeklammert. Die Emotion ist hier ausgeklammert. Es geht.
Die Emotion ist ausgeklammert.
Ja, hier. Okay. Nicht, dass es sie nicht gäbe, ja, aber sie ist hier nicht thematisch. Denn mit der Emotion würden wir ja sofort in völlig subjektive Hinsichten hineingeraten.
Ganz genau, das habe ich.
Ja. Und das wird von Kant systematisch ausgeklammert. Eben, ich habe schon davon gesprochen, im A priori, weil wir zurückgehen auf das Ich denke in seiner Unbestimmtheit. Ne? Das gilt für alle gleich. Okay. Und da haben wir verschiedene Emotionen nicht mehr drinnen.
Okay. Ne? Danke.
Ja, bitte. Also diese synthetischen Begriffe a priori sind eine Verbindung, die der Verstand prinzipiell herstellen muss. Also die ganze Synthesis a priori besteht aus lauter Verbindungen, die der Verstand prinzipiell herstellen muss, damit Erfahrungsgegenstände konstituiert werden. Ne? Das ist die Synthesis a priori. Die hat viele Komponenten in sich. Ne? Und sie umfasst daher, wie Kant es immer wieder auch nennt, alle Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung. Und sie ist eben, wie wir ganz deutlich sehen, sie ist weder bloß logisch, weil dann könnte man die Anschauung nicht mit einbeziehen, noch ist sie empirisch inhaltlich, sondern wir bleiben in der bloßen Form. Da ist sie a priori gültig. Also sie verbindet die Stärken beider Arten von Urteilen. Sie ist synthetisch, aber nicht bloß zufällig und kontingent, sondern trotzdem notwendig und hat diese a priorische Verbindlichkeit in sich. In der Einleitung Kapitel 5, da habe ich vorher anscheinend was Falsches gesagt, ja, diese Gegenüberstellung von synthetisch und analytischen Urteilen ist im Kapitel 4, Römisch 4 der Einleitung. Und im Kapitel Römisch 5, auf das ich jetzt nur kurz verweisen wollte, gibt Kant dann auch einige Beispiele für solche synthetische Urteile a priori. Und da greift er zuerst einmal die Mathematik heraus. Für ihn ist alles, was die Mathematik aussagt, prinzipiell synthetisch a priori, weil das Denken hier schon über sich hinaus vermittelt ist, seiner Ansicht nach, nicht bloße logische Form ist, sondern sich bezieht auf Anschauung. Also eigentlich auf Inhalte, die uns sinnlich über die Dinge an sich gegeben sind. Aber wenn es wirklich so wäre, wenn es diese bloßen Inhalte wären, dann hätten wir ja eine empirische Mathematik und dann wäre sie nicht allgemeingültig und notwendig. Wäre das Ganze nicht a priori. Daher Beziehung des Denkens auf die allgemeine Form der Anschauung. Und auf allgemeine a priorische Inhalte, die in dieser Form auftreten können. Es sind also a priorische Vorstellungen, die sich auf die Notwendigkeit dessen beziehen, dass wir überhaupt Anschauung haben müssen. Ohne die Anschauung gäbe es ja keine Erkenntnisinhalte, keine Denkinhalte. Also daher muss auch in der Anschauung selbst eine solche notwendige Form mit enthalten sein. Die werden wir dann später noch genauer besprechen. Also einerseits mathematische Urteile, sind synthetisch a priori für Kant. Und andererseits führt er einige Prinzipien des reinen Teils der Naturwissenschaft und gemeint ist damit die Physik an, die ihm notwendig sind, aber trotzdem nicht aus der Erfahrung stammen. Und da nennt er die Erhaltung der Quantität der Materie bei allen beobachtbaren Veränderungen, also Erhaltungssatz, und er nennt die Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung. Und wir können noch hinzunehmen, was er schon auf B6 nennt, alle Veränderungen haben eine Ursache oder müssen eine Ursache haben. Wenn man diese drei Aussagen, also einerseits die Erhaltung der Materie ihrer Quantität nach, Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung und dieses Kausalgesetz, wenn man das zusammenfassen, dann sehen wir, das sind schon Ergebnisse, die er selbst dann in den Grundsätzen des reinen Verstandes herausbringt bezüglich der Relation. Das ist dann Substanz, Kausalität und Wechselwirkung. Darauf bezieht sich das. Und das sind jeweils, wie wir dann noch genauer anschauen müssen, jeweils synthetische Sätze a priori, die einerseits eben das Sinnliche, Veränderliche in der Zeit heranziehen und über dieses Veränderliche in der Zeit noch etwas aussagen, was den zugrunde liegenden Gegenstand betrifft oder seine Kräfte betrifft. Also es sind so Andeutungen, die Kant hier einfließen lässt, ohne dass er genauer darauf eingeht. Das werden wir später zu untersuchen haben, wenn wir insgesamt diese Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung genauer betrachten. Also sowohl was die Anschauung betrifft, als auch was die Begriffe betrifft. Ich gehe jetzt zu einem weiteren Begriff über, der zu klären ist, wenn wir uns mit Kant beschäftigen. Die Bestimmung und Darstellung dieser Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, die nennt Kant transzendental. Ja? Wenn er sich hier beschäftigt mit dem Erkenntnisvermögen selbst, das synthetisch a priori ist, wenn er darüber Aussagen macht, was hier zusammenkommt und wenn er zeigt, welche Synthesis a priori insgesamt den Erfahrungsgegenständen zugrunde liegt, dann nennt er diese Untersuchung transzendental. Er greift damit zurück auf die scholastischen Transzendentalien oder knüpft dort an zumindest, obwohl er es dann anders interpretiert, die allgemeinsten Bestimmungen des Seienden gewesen sind. Transzendentalien sind so allgemein gewesen, dass sie auch noch über alle Kategorien und über alle Gattungen und Arten ohnehin hinausgewiesen haben. Was man vom Seienden überhaupt sagen kann, das Seiende selber war so ein Transzendentale oder eines, die Unteilbarkeit dieses Seienden oder etwas auch noch, also das eine im Unterschied zu anderen oder das Wahre, das Gute. Bei Kant selber wird das behandelt in § 12 seiner Deduktion, Transzendentaldeduktion, wo die wesentlichen Bestimmungen des einen dann sind, Unum, Verum, Bonum. Ja, also, das, also die wesentlichen Bestimmungen des Seienden sind, also das Seiende selber ist einmal eines und es ist wahr und es ist gut. Ja, das sind allgemeinste Bestimmungen, die jedem Seienden überhaupt zukommen müssen nach der nach scholastischen Lehren.
Ja? Denn in Paragraph 6 steht da, also auf Seite 61, Begriff der Vernunft führt also zuletzt notwendig zur Wissenschaft, der topatische Gewalt derselben unbegriffen dagegen auf grundlose Behauptungen, denen man ebenso scheinbarer Wahrheit entgegensetzen kann, mithin zum Skeptizismus. Ja. Ich glaube, Hume hat den Skeptizismus gehabt.
Ja, schon. Aber wenn Sie es genauer lesen, das sagt ja nicht, dass er zum Skeptizismus kommt. Sondern also, wenn wir diesen Scheinbehauptungen der Metaphysik jetzt eben solche scheinbare Gegenbehauptungen gegenhalten, dann kommt es zum Skeptizismus. Ja? Und das ist bei Kant ausgeführt und besonders bearbeitet in der sogenannten Antinomie der reinen Vernunft. Ne? Also in der transzendentalen Dialektik dann, wo die Vernunft über die sinnliche Welt hinausgehen will, zu einer unbedingten, aber zugleich sinnlichen Welt. Und das spießt sich. Da gibt es immer Gegensätze.
Weil er sagt ja, der Jung hat das Ganze in den Skeptizismus.
Ja. Aber Kant zieht den Skeptizismus nur als Mittel zur Erklärung heran. Er bleibt selber nicht dabei stehen. Mhm. Ja. Ja, aber so, ich glaube, gehört zu haben, dass der Satz ohnehin nicht ihn selber meint mit dem Skeptizismus. Und der Skeptizismus tritt auf, wenn wir den Scheinbehauptungen der Metaphysik andere Gegenbehauptungen gegenüberstellen, die genauso scheinbar sind. Ja? Dann weiß man nicht, was stimmt. Und die schließen sich gegenseitig aus. Ja? Also diese Transzendentalien setzt Kant einmal voraus, aber er modifiziert jetzt ihre Bedeutung und zwar in die Richtung, dass das, was allen Gegenständen, nämlich Erfahrungsgegenständen, zukommt, diese Erscheinungs- oder gegenstandskonstitutive Funktion des Denkens selber ist, ja, die es ausübt an den gegebenen Empfindungen. Also dieses synthetisierende Denken. Ich zitiere Ihnen da diese klassische Definition von Transzendental auf B25F. Aus der Einleitung ist das immer noch. Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt. Also mal die Distanzierung der empirischen Erkenntnis, dass man sich auf die Gegenstände selber bezieht und sie in der Erfahrung irgendwie, sagen wir jetzt physikalisch, chemisch oder sonst wie untersucht, das ist nicht gemeint. Also nichts bezieht sich einmal nicht auf Gegenstände, das wäre keine transzendentale Untersuchung, keine transzendentale Erkenntnis, sondern sie beschäftigt sich mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen. Also mit dem Erkenntnisvermögen selbst. Und untersucht jetzt dieses Erkenntnisvermögen, wie weit, also diese Erkenntnisart von Gegenständen, a priori möglich sein soll. Also wie können wir von Gegenständen, die eigentlich was anderes sind, als wir selber an unser Denken, wie können wir trotzdem a priori etwas notwendig und verbindlich aussagen? Das ist das Thema einer transzendentalen Erkenntnis. Das Erkenntnisvermögen selbst ist das Thema der transzendentalen Erkenntnis. Er fährt dann fort, ein System solcher Begriffe würde Transzendentalphilosophie heißen. Diese ist aber wiederum für den Anfang noch zu viel. Denn weil eine solche Wissenschaft sowohl die analytische Erkenntnis als die synthetische a priori vollständig enthalten müsste, so ist sie, soweit es unsere Absicht betrifft, von zu weitem Umfange, indem wir die Analysis nur so weit treiben dürfen, als sie unentbehrlich notwendig ist, und die Prinzipien der Synthesis a priori, also warum es uns zu tun ist, in ihrem ganzen Umfange einzusehen. Ja? Haben Sie den langen Satz nachvollziehen können? Das ist gar nicht so lang für Kant. Ne? Und auch nicht sehr verwickelt für Kant. Ne? Also an das müssten Sie sich gewöhnen, wenn Sie dann hineinlesen in die Kritik der reinen Vernunft. Also, er stellt mit der Kritik der reinen Vernunft noch nicht das ganze System auf, weil er nicht vollständig allen Bestimmungen nachgeht. Ne? Sondern nur einen gewissen Rahmen, sofern er notwendig ist, um zu analysieren, wie Erkenntnis überhaupt möglich ist. Ne? Welche prinzipiellen Stufen da enthalten sind drin. Ne? Das reicht ihm jetzt einmal. Diese Synthesis a priori, wie das Denken Gegenstände konstituiert, was ist da alles drin. Aber nicht im Detail, also bei den Kategorien sagt er, das sind die Prädikamente, also das, was eben etwas aussagt über die Gegenstände, aber man könnte da noch viele Prädikabilien dranhängen, also das, was als Fortsetzung und weitere Differenzierung sich ergibt, und das macht er hier nicht. Das würde von dem zentralen Anliegen ablenken. Und insofern lässt er die Systematik, diese Vorstellung einer Vollständigkeit aller Inhalte, lässt er einstweilen beiseite. Später hat ihm der Fichte vorgeworfen, dass er auf das System ja verzichten wollte und ohnehin nur kritisch sein wollte. Da hat der Kant dann wieder protestiert dagegen und hat gesagt, nein, es ist mir immer ums System gegangen, aber zuerst musste man mal die Kritik voranschicken. Der hat auch begonnen, ein System genauer auszuführen, die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft differenzieren zum Beispiel dann noch, was er hier in der Kritik nur ganz allgemein über Erfahrungsgegenstände sagt. Das wollte er dann im Opus Postumum noch weiter der Physik nähern und den empirischen Inhalten nähern, ist aber nicht mehr fertig geworden. Gut, also dieser Unterschied, einerseits transzendentale Erkenntnis, ist die Untersuchung des Erkenntnisvermögens selbst, wie es imstande ist, a priori etwas über Gegenstände auszusagen, und hier in der Kritik noch nicht das ganze System diesbezüglich. Es ist also die Erkenntnis von den wesentlichen Vorstellungen, sowohl Anschauungen als auch Begriffen, die und ihre Anwendungsart, also dass sie nicht bloß als Begriffe, man kann auch die Anschauungen in Begriffe fassen, dass sie nicht bloß logisch als Begriffe betrachtet werden, sondern dass sie angewendet werden, nämlich in dieser Weise zur Konstitution von Gegenständlichkeit. Und diese Anwendungsart selber, durch die es dann möglich ist, a priori etwas über die Gegenstände auszusagen. Man könnte also zugleich auch sagen, wenn man die eine Seite jetzt ein bisschen hervorhebt, dass mit der Untersuchung dieser Möglichkeit, wie weit kommen wir überhaupt, zugleich eine Kritik verbunden ist. Wir beanspruchen nicht, dass unsere Erkenntnis überall Zugang hat, sondern wir überlegen einmal, wie weit ist unsere Erkenntnis überhaupt imstande, a priori etwas über Gegenstände auszusagen. Wie weit reicht synthetische Erkenntnis a priori? Und wie weit reicht sie nicht mehr? Wo müssen wir sie einschränken? Diese kritische Komponente ist hier immer mit eingeschlossen. Das Erkenntnisvermögen selber muss sich kritisieren. Beansprucht also gar nicht hier die Beziehung der Erkenntnis auf Gegenstände darzustellen, sondern nur das Erkenntnisvermögen selbst zu untersuchen. Nämlich auf Gegenstände, die außerhalb des Erkenntnisvermögens liegen müssten, das, was ja ohnehin unmöglich ist. Sondern es geht um Gegenstände, die zugleich in der Erkenntnis sind, weil ja alles empirische Vorstellung in uns ist. Es geht nur um diese Gegenstände. Also ist immer zugleich diese kritische Komponente mit eingeschlossen. Transzendentale Untersuchung zeigt, wie weit unser Erkenntnisvermögen reicht und wie weit es nicht mehr reicht, was es nicht mehr darf. Wo es in die Irre geht. Der Begriff transzendental hat aber auch noch andere Bedeutungen, und das ist manchmal ein bisschen verwirrend bei Kant. Er spricht von transzendental auch, wenn er die Gegenstände meint, sofern sie unserer Erkenntnis nicht zugänglich sind. Also diese vorausgesetzten Bedingungen unserer Erkenntnis. Das sind transzendentale Gegenstände. Er spricht zum Beispiel immer wieder mal vom transzendentalen Subjekt oder auch vom transzendentalen Objekt. Das wäre jeweils das an sich sein, das zugrunde liegt, das vorausgesetzt ist. Das können wir aber nicht erkennen. Es ist transzendental und daher entzieht sich unsere Erkenntnis. Er spricht aber auch zum Beispiel von diesem Einfluss, den die Dinge an sich auf unser Ding an sich Körper, also auf unsere Sinne letztlich dann in der Erfahrung ausüben, als transzendentale Affektion. Das ist eine Affektion, ein Einfluss der Dinge an sich, über den wir inhaltlich nichts mehr aussagen können. Auch hier sehen Sie die Spannung zwischen Denken und Erkennen. Wir müssen denken, dass das Denken selbst von außen in der Weise affiziert wird, weil sonst hätte es keinen Inhalt. Aber wir können nicht erkennen, wie diese Affektion stattfindet und möglich ist. Aber trotzdem geht das Denken hier nicht einfach in die Unbestimmtheit, so wie es dann die deutschen Idealisten interpretiert haben bei Kant. Das Ganze an sich sein wird gestrichen und in eine einzige Unbestimmtheit abgeschoben, die dann nichts anderes sein soll als das Denken selbst. Also diese Kritik ist verfehlt an Kant, sondern er denkt in ganz bestimmter Weise über unsere Erfahrung hinaus, aber dort gibt es natürlich dann keine Anschauung mehr und keine Sinnesdaten mehr und wir können nicht weiter das Wie erkunden. Aber das ist klar, wir müssen affiziert werden. Das ist dann eben eine transzendentale Affektion. Eine weitere Verwendung dieses Begriffes gibt es noch, insofern wir die bestimmten Begriffe, die eigentlich für die Interpretation von Erfahrung zuständig wären und heranzuziehen sind, insofern wir die jetzt über die Erfahrung hinaus ansetzen, um das an sich sein zu bestimmen damit. Also sei es jetzt Kausalität oder sonst etwas, sondern das über Dinge an sich aussagen. Dann würde Kant sagen, das ist ein transzendentaler Gebrauch unserer Begriffe. Der glaubt, er kann mit den Begriffen die transzendentalen Gegenstände selbst erfassen. Also das, was sich prinzipiell unserer Erkenntnis entzieht, also was vorausgesetzt ist. Und dieser transzendentale Gebrauch unterliegt natürlich auch wieder der Kritik, weil sich eben herausstellen muss, dass hier überhaupt keine Erkenntnis möglich ist, wenn wir so vorgehen, dass wir uns einschränken müssen. Ich zitiere von B81, der Unterschied des Transzendentalen und Empirischen gehört also nur zur Kritik der Erkenntnisse und betrifft nicht die Beziehung derselben auf ihren Gegenstand. Der Unterschied des Transzendentalen und des Empirischen gehört zur Kritik der Erkenntnisse. Das haben wir gesehen, einerseits wir müssen die Erkenntnis einschränken, dann ist sie empirisch und wenn wir sie nicht einschränken, dann wird sie transzendental und dann ergibt sie keine Erkenntnis mehr. Betrifft nicht die Beziehung der Erkenntnis auf Gegenstände. Es gibt nicht einerseits die empirische Beziehung auf Gegenstände und andererseits die transzendentale Beziehung auf Gegenstände. Denn die ist keine Erkenntnis mehr, die zweite. Eine Erkenntnis gibt es nur, wenn wir empirische Erkenntnis von Gegenständen haben, beziehungsweise wenn wir das Erkenntnisvermögen selber noch untersuchen. Aber eine transzendentale Erkenntnis von Gegenständen, die gibt es nicht. Daher ist der Unterschied nur einer der Kritik. Man sagt, diesen einen Gebrauch können wir sinnvollerweise heranziehen, den empirischen, immanenten Gebrauch, und diesen anderen, den können wir nicht heranziehen. Wir können nicht transzendental gebrauchen, unsere Begriffe, weil wir damit nichts erfassen können. Das ist sinnlos, wenn wir es so gebrauchen. Und das ist eben aus der Sicht einer transzendentalen Kritik, wie Kant selber sagt, da verbindet das, das ist auf B26, verbindet die beiden Termini, transzendental und Kritik. Die Kritik selber, die in Transzendentalphilosophie vorbereitet, ist der Probierstein des Werts oder Unwerts aller Erkenntnisse a priori. Sagt er da auf B26. Also von dieser kritischen Untersuchung des Erkenntnisvermögens her können wir dann sagen, so und so können wir unsere Begriffe gebrauchen, dann analysieren wir die Synthesis a priori überhaupt, durch die Gegenstände der Erfahrung möglich sind, und so können wir sie nicht gebrauchen über die Erfahrung hinaus. Das wäre ein transzendentaler Gebrauch, da haben wir keine Erkenntnis. Die transzendentalen Gegenstände selber sind durch den transzendentalen Gebrauch von Begriffen nicht zu erkennen. Das ist einfach kein Weg für eine Kritik an unserem Erkenntnisvermögen, wenn man mal kritisch damit konfrontiert ist. Weil unsere Erkenntnis eben immer daran gebunden ist, dass uns etwas gegeben wird von außen, und dann verwandelt sich es aber schon in Erscheinung. Es ist was gegeben, und sofern wir dieses Äußere überhaupt erkennen, ist es nur mehr in uns und ist es nur mehr empirischer Inhalt, den wir selber in seiner Form nach konstituiert haben. Dazu kommt noch ein Terminus, den Kant auch manchmal mit transzendental wieder ziemlich gleichsetzt, mit dem transzendentalen Gebrauch, mit diesem überempirischen Gebrauch, und zwar ist es der Terminus transzendent. Und da schreibt er auf B352F, dass dieser Begriff oder Grundsatz transzendent heißt, wenn er ohne die kritische Unterscheidung der Erkenntnis überempirisch gebraucht wird. Also nicht nur, dass man, sagen wir, versehentlich diese Grenzpfähle überschreitet, wenn man nicht aufgepasst hat, dann können wir immer sagen, hoppla, wenn ich es mir genau anschaue, darf ich mich nicht so und so verrechnen, sondern ich muss im Empirischen bleiben. Sondern wenn man diese Grenzpfähle, sagt er, einfach ausreißt und die Kritik überhaupt nicht vorher ansetzt, und trotzdem über die Dinge an sich bzw. über das Unbedingte etwas aussagen will. Also ganz ohne Kritik, einfach wie die alte Metaphysik. Die hat immer als wesentliche Themen dann die metaphysischen Grundlagen der Erfahrungswelt gehabt und auch die menschliche unsterbliche Seele und so weiter und hat hier synthetisch aussagen wollen darüber, ohne je drauf zu kommen, das genauer zu überprüfen. Vorbild da, das kann meistens vor Augen steht, der Christian Wolf, der eben das Ganze bloß logisch zu erkennen versucht hat. Die gesamte Welt logifiziert hat, aber eben nicht bloß die empirische Welt, sondern bis in die letzten metaphysischen Grundlagen hinein. Also das wäre eine transzendente Erkenntnis, wenn man so vorgeht. Und zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass Kant ja seine eigene philosophische Position als transzendentalen Idealismus bezeichnet. Und das heißt, dass die empirischen Gegenstände nicht das Eigentliche an sich sein sind. Sondern wir haben jetzt schon ein paar Mal betont, die empirischen Gegenstände sind ja nur Vorstellungen in uns. Und insofern sind sie gegenüber dem an sich sein, oder man könnte auch sagen, gegenüber den transzendentalen Gegenständen, gegenüber diesen Voraussetzungen, nur ideal. Sie sind nicht das Sein selbst, sondern sie sind das Sein selbst, wie es für uns ist, in uns. Und daher sind sie nur transzendental. Daher sind sie nur ideal. Und er nennt dieses Idealsein, nennt aber transzendentalen Idealismus. Weil das abgrenzt gegen etwas, was noch vorausgesetzt ist. Was das eigentliche Sein ist. Dieses ganze an sich Sein, die Dinge an sich, das Ich an sich oder die Ich an sich. Also es sind nur Vorstellungen in unserem Bewusstsein, die aber zugleich trotzdem für ihn empirische Realität haben. Transzendental sind sie ideal, weil da vergleichen wir es mit dem an sich Sein. Aber empirisch sind sie sehr wohl real, weil ihnen ja dieses An-sich-Sein zugrunde liegt und von dort her die Affektion gekommen ist, weil wir wirkliche Wahrnehmung davon haben. Wir finden uns vor, wir finden die Dinge außer uns vor. Wäre das nicht der Fall, wäre hier keine Wirklichkeit vorhanden, dann hätten wir überhaupt keinen Bewusstseinsinhalt, wohlgemerkt. Also es muss diesen empirischen Vorstellungen wirkliches an sich sein, vorausgesetzt sein, und deswegen haben sie selbst auch Realität. Im Detail kann man sich dann schon einmal irren, dass man sagt, das eine war nur ein Traum und das andere war eine echte Erfahrung. Ne? Aber Kant sagt, das Kriterium können wir hier heranziehen, ob sich der Inhalt in den Gesamtzusammenhang der Erfahrung systematisch einordnen lässt. Ne? Die Träume, die sind sprunghaft und wenn man in der Früh aufwacht, dann hat man das gewonnene Geld nicht mehr in der Tasche, ne, was man da erlebt hat im Traum und so weiter. Das ist ein Bruch in der Erfahrung. Ne? Wenn es wirklich ist, dann lässt sich es immer einordnen, man fügt sich ein. Ne? Was man wirklich gewonnen hat, das kann man auch wirklich ausgeben. Ne? Also in der Weise haben wir hier ohnehin noch ein Kriterium, aber prinzipiell muss es eine solche empirische Wirklichkeit geben, weil damit ja unsere Erkenntnis beginnt. Ne? Sonst hätten wir ein leeres Bewusstsein. Ne? Und daher empirische Realität, die trotzdem nur in unserem Bewusstsein ist, ne? Und insofern transzendental ideal ist. Ne? Weil die Dinge an sich sind noch was anderes. Ich lese Ihnen da einen Absatz aus den Prolegomena vor. Das ist eine angefügte Anmerkung an den Paragraph 13. Da folgen dem Paragraph 13 noch drei Anmerkungen. Und das ist aus der Anmerkung 2, A62F in den Prolegomena. Der Idealismus besteht in der Behauptung, dass es keine andere als denkende Wesen gebe. Die übrigen Dinge, die wir in der Anschauung wahrzunehmen glauben, wären nur Vorstellungen in dem denkenden Wesen, denen in der Tat kein außerhalb dieser befindlicher Gegenstand korrespondierte. Ja, also das wäre der Idealismus, wie ihn hier ganz allgemein bestimmt. Wir lassen nur das Geistige gelten. Ne? Das ist unser eigener Geist und die Vorstellungen, die da drin sind, haben nichts mit den Dingen außerhalb zu tun. Ne? Das ist eben nur vorgestellt, nur ideal. Das wäre der Idealismus. Ich dagegen sage, es sind uns Dinge als außer uns befindliche Gegenstände unserer Sinne gegeben. Allein von dem, was sie an sich selbst sein mögen, wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre Erscheinungen. Das ist die Vorstellungen, die sie in uns wirken, indem sie unsere Sinne affizieren. Ja? Dann ist gleich die ganze Spannung. Wir haben zwar von diesen Gegenständen Vorstellungen in uns, aber ihnen ist vorausgesetzt ein an sich sein, von dem her wir affiziert sein müssen. Ja? Ohne das hätten wir sie nicht. Demnach gestehe ich allerdings, dass es außer uns Körper gäbe. Das ist Dinge, die ob zwar nach dem, was sie an sich selbst sein mögen, uns gänzlich unbekannt, wir durch die Vorstellung kennen, welche ihr Einfluss auf unsere Sinnlichkeit uns verschafft und denen wir die Benennung eines Körpers geben, welches Wort also bloß die Erscheinung jenes uns unbekannten, aber nichtsdestoweniger wirklichen Gegenstandes bedeutet. Also anders formuliert wieder das Gleiche. Wir haben zwar nur Erscheinungen in unserem Bewusstsein, aber ihnen ist vorausgesetzt ein an sich Sein, wodurch auch die Erscheinungen ihre Wirklichkeit bekommen. Wir sind über die Sinnlichkeit auf äußere Gegenstände bezogen, aber sie erscheinen uns eben so und so. An anderer Stelle weist er immer wieder darauf hin, dass das derselbe Gegenstand ist unter zwei Aspekten. Einerseits an sich, wie er vorausgesetzt ist, und andererseits, wie er für uns erscheint. Das sind nicht zwei Welten auseinander, sondern es ist derselbe Gegenstand unter einer bestimmten Betrachtungsweise. Abschließend dann kann man dieses wohl Idealismus nennen, es ist ja gerade das Gegenteil davon. Ja? Also so wehrt er sich dagegen, als Idealist abgestempelt zu werden. Weil er immer wieder das Sein als solches hervorhebt, das an sich Sein, das unseren empirischen Gegenständen noch vorausgesetzt ist. Es gibt da ähnliche Stellen auch in Kritik der reinen Vernunft B518 folgende. Im Rahmen der Antinomien wird das dann mal abgehandelt. Also diese Transzendentalphilosophie, die Kant hier aufstellt, ist eine synthetisch a priorische Erkenntnis vom Erkenntnisvermögen selbst, vom menschlichen Erkenntnisvermögen selbst. Und sie gilt aber nur dann von Gegenständen, wenn wir die Gegenstände eben nicht als an sich sein sehen, sondern als Vorstellungen in uns. Ja? So wie sie für uns sind, als Erscheinungen. Metaphysik als Wissenschaft ist also dann nur möglich, wenn sie darauf Bedacht nimmt. Ich zitiere hier noch einmal, Kritik der reinen Vernunft, B303. Wenn sie darauf Bedacht nimmt, dass der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Erfahrung überhaupt zu antizipieren, ja, vorwegzunehmen. Das können wir vorweg von jedem Gegenstand sagen, dass er unter dieser Form erkannt werden muss. Und da dasjenige, was nicht Erscheinung ist, kein Gegenstand der Erfahrung sein kann, dass er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb denen uns allein Gegenstände gegeben werden, niemals überschreiten könne. Also was ich vorher schon gesagt habe, Sinnenwelt, das bedeutet, der Verstand kann wirkliche Gegenstände nur erkennen, wenn er sich mit seinen Begriffen auf sinnliche Daten stützt, die wirklich durch Affektion in uns entstanden sind. Und dann ein Seitenhieb gegen die alte Metaphysik. Seine Grundsätze, also die Grundsätze des Verstandes, sind bloß Prinzipien der Exposition der Erscheinungen. Und der stolze Name einer Ontologie, also das war die allgemeine Metaphysik vom Sein der Dinge insgesamt, also dieser stolze Name, wo die Rationalisten noch gemeint hätten, sie treffen wirklich das an sich Sein mit ihren rein logischen Bestimmungen und Urteilen. Dieser stolze Name einer Ontologie, welche sich anmaßt von Dingen überhaupt, also von Dingen an sich, meint das, synthetische Erkenntnisse a priori in einer systematischen Doktrin zu geben. Mit Doktrin ist hier gemeint ein rein logisches System. Ja? Systematisches, logisches System, das aber eben gerade nicht synthetisch sein kann. Ja? Also die maßen sich das an, die Ontologie maßt sich das an, muss dem bescheidenen Namen, nämlich einer bloßen Analytik des reinen Verstandes Platz machen. Ja? Wir analysieren nur die synthetische Tätigkeit des Denkens bei der Konstitution von Erfahrungsgegenständen. Ja? Von Erscheinungen also. Ja? Also nicht Ontologie, synthetische Aussagen über das Sein selbst, sondern nur über das Sein, wie es für uns ist. Wie es uns erscheint. Ja, von daher komme ich jetzt auf den Literaturvorschlag, den ich schon in der Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis mit drinnen hatte, nämlich die Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. Ja, das ist ja mit wesentlicher Stoff und daher werde ich mich auch noch ein bisschen ausführlicher mit diesen doch relativ wenigen Seiten beschäftigen. Das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, diese Einschränkung auf eine Analytik des Verstandes, weil alle Erkenntnis in der Erfahrung bleiben muss, ist der Kern der sogenannten kopernikanischen Wende, die Kant zugeschrieben wird. Und die er wörtlich eben in dieser Vorrede zur zweiten Auflage erwähnt. Die erste Auflage übrigens 1781, die zweite Auflage 1787. Kant selber vergleicht die Revolution der Denkart, die er da vornimmt, mit dieser kritischen Einschränkung und mit diesem gesamten Konzept einer Transzendentalphilosophie, er vergleicht sie immer wieder mit der kopernikanischen Wende, also mit dem Umschwung des Kopernikus, der eben nicht mehr die Erde im Mittelpunkt gesehen hat, sondern die Sonne im Mittelpunkt und die Erde dreht sich um sich selbst und um die Sonne. Ja? Und als Anknüpfungspunkte und historische Vorbilder für diesen Umschwung, den er selber eingeleitet hat, zieht er heran die Logik, die Mathematik und die Naturwissenschaft in diesem Text. An den beiden letzten zeigt er dann, wann und wodurch sie vom bloßen Herumtappen zum sicheren Gang einer Wissenschaft übergestiegen sind. Ja, das ist seine Gegenüberstellung. Bloßes Herumtappen, da weiß man nicht, wo man sich hinwenden soll, man kann sich eine dunkle Gegend vorstellen, wo man sich nicht auskennt, wo man sich nicht orientieren kann, dann greift man so herum und packt den hin und her und stolpert und so weiter. Ne? Und andererseits dem gegenübergestellt der sichere Gang einer Wissenschaft. Ne? Das ist der Übergang. Das führt er historisch schon mit kleinen Hinweisen bezüglich Mathematik und Naturwissenschaft an. Die Logik nimmt er hier aus. Er meint, dass die Logik ohnehin dieses Problem nie wirklich hatte, dank ihrer Eingeschränktheit, von der ich schon gerade vorher im Rahmen der analytischen Sätze a priori gesprochen habe, weil eben die Logik nur die Form des Denkens selber zum Gegenstand hat und von allen Objekten abstrahiert. Es ist auch ganz gleichgültig, welche Objekte herangezogen werden. Die Logik kann mit empirischen Begriffen diese Formalität abhandeln oder mit irgendwelchen transzendentalen Begriffen ganz gleichgültig. Es geht nur um die Form des Denkens. Insofern gibt es bei der Logik nicht diesen wesentlichen Umschwung für Kant. Aber schon in der Mathematik gibt es diesen Umschwung, weil hier die Form des Denkens ja nicht genügt. Ich habe Sie schon darauf hingewiesen, Kant sieht das so, die Mathematik geht auch vom Denken zur Anschauung weiter. Und ihre Methode ist es eben, Begriffe in der Anschauung zu konstruieren. Und zwar nicht in der wirklichen Anschauung, also a posteriori, sondern in einer formalen Anschauung. Konstruktionen nach bestimmten Begriffen herzustellen. Und aus dieser Methode ergibt sich dann zwingender Zusammenhang zwischen dem, was hier konstruiert wurde. Man kann also aus der Konstruktion eines Kreises oder eines Quadrates dann bestimmte Folgerungen ziehen, auch wieder mit Konstruktionen. Kant nennt diese zwingenden Beweise Demonstrationen. Demonstriert die Mathematik. Auf B762 wird das auch kurz ausgeführt, das ist in der Methodenlehre der kreditreinen Vernunft, wo es um den Unterschied zwischen Mathematik und Philosophie geht, in methodischer Hinsicht. Wir müssen also jetzt überlegen, wie wird die Mathematik zur Wissenschaft und wie bleibt sie beim Herumtappen? Sie bleibt beim Herumtappen, wenn sie versucht, in der geometrischen Figur, und Kant zieht hier nur die Geometrie als Beispiel heran, wenn sie hier versucht, durch empirische Beobachtung irgendetwas herauszufinden. Also möglichst genau hinzuschauen. Das ergibt keine notwendige Aussage über diese Gegenstände. Und auch nicht, wenn sie jetzt den Begriff dieser Figur bloß logisch zergliedert und da irgendwelche formalen Zusammenhänge herausbringt. Das wäre kein eigentlicher Schritt in die Wissenschaft hinein, sondern der vollzieht sich nur dadurch, dass in der Mathematik eine Ordnung aus den Figuren herausgelesen wird, also aus den Figuren in der Anschauung herausgelesen wird, die vorher selber mit dem Begriff in diese Figur hineingelegt wurde. Weil die Figur ja nach einem bestimmten Begriff konstruiert worden ist. Das, was das Denken selber hineingelegt hat in die Figur, das sollen wir wieder herausholen. Und zwar ist das jetzt nicht mehr bloß beschränkt aufs Denken, sondern das bezieht sich sehr wohl auf diese a priorische Anschauung. Wir konstruieren sie in der Anschauung. Und das müssten wir schon langsam einmal entwickeln. Dass wir die Denktätigkeit selber an ihrem eigenen anderen, nämlich in der Anschauung, entdecken, aufzeigen. Diese notwendige Struktur des Denkens, wie sie sich in der Anschauung konkretisiert hat. Aus dem veranschaulichten Begriff lassen sich dann eben auf anschauliche Weise notwendige Zusammenhänge entdecken, ableiten. Indem wir, was weiß ich, zeigen, wie die rechten Winkel, oder wie ein Dreieck, wie die Winkelsumme im Dreieck sich ergibt. Aus bestimmten Zusammenhängen, die wir beobachten können, aber eben nicht bloß empirisch beobachten, sondern gemäß dem Begriff. Dass das ein rechter Winkel sein muss, zum Beispiel. Die Stelle, die Kant hier, also die Stelle in der zweiten Auflage, in der Vorrede zur zweiten Auflage, ist etwas schwer durchschaubar, was den historischen Teil, den historischen Hinweis betrifft. Kant nennt den Diogenes Laertius, ne, der so um 220 nach Christus eine Art Philosophiegeschichte geschrieben hat und spricht von einer Sage, über die der Diogenes berichtet. Ne, und was historisch dahinter steht, dürfte sein der Hippokrates von Chios. Ja, ich sage es Ihnen nur jetzt, damit Sie nicht so in dieser Dunkelheit bleiben, die Kant hier offen lässt. Ne? Also dieser Hippokrates von Chios, der hat sehr früh schon, um 440 vor Christus schon, Elemente geschrieben, also wie später der Euklid. Ja? Elemente heißt aber in dem Zusammenhang, das sind die grundlegenden Gedankenschritte in der Geometrie, ja? Die systematisch nachvollzogen werden können. Ja? Und dieser Hippokrates hat eben noch die allerkleinsten, Kant selber spricht von den kleinsten Elementen, ja? Die allerkleinsten Gedankenschritte möglichst deutlich gemacht. Und als Beispiel nennt Kant selber dann, obwohl das auch sehr abgekürzt ist, irgendetwas, die Darstellung des gleich, er schreibt gleichseitigen, aber es korrigiert in der Akademieausgabe, gleichschenkeligen Dreiecks, ne, von dem dieser Hippokrates von Chios gezeigt hat, wenn man die Basislänge verändert, aber die Winkel gleich lässt, dann sind alle diese Dreiecke ähnlich. Ja? Und das dürfte er sehr ausführlich dargestellt haben. Das sind aber so kleine Gedankenschritte, dass sie im Grunde genommen überflüssig sind, wenn man es eh gleich merkt, wenn man hinschaut. Ne? Also es sind so unmittelbar einsichtige Darstellungen oder Behauptungen, die hier weitläufig ausgeführt werden. Aber historisch eben noch notwendig, wenn man erst draufgekommen ist, dass hier eine Notwendigkeit in dieser Konstruktion drinnen steckt. Ne? Man hat das hineingelegt vom Begriff her, diese Form des Dreiecks, und daraus ergibt sich dann ein notwendiger Zusammenhang. Ne? Und Kant schreibt hier, auch wie nachher bei der Naturwissenschaft, da ging ihm ein Licht auf. Ne? Also da hat er erkannt, dass er nur das notwendig einsehen kann, was er selber durch sein Denken hineingelegt hat in den Gegenstand. Ne? Sie sehen auch schon die Parallele jetzt wieder zu dem, was dann nachher rauskommt bei Kant selber. Ne? Nur was wir selber, was unser Denken hineinlegt in die Erscheinung, das können wir a priori synthetisch dann auch erkennen. Ja, so ähnlich macht das dann auch bei der Naturwissenschaft, ne, dass eben nur das methodisch in der Natur gesucht werden kann, was die Vernunft zuerst hypothetisch hineingelegt hat. Ne? Sie muss also bestimmte Begründungsverhältnisse hineindenken in die, Fakten, in die beobachteten Fakten, und dann kann sie die Natur zwingen, ja oder nein dazu zu sagen. Ne? In der Qualität eines bestallten Richters, sagt er dort, ne? Nötigt dann die Wissenschaft, die Natur zu sagen, ob das zutrifft oder nicht, ne? Das Experiment zu machen. Ne? Aber zuerst müssen wir eben einen zwingenden Gedanken haben, Gedankengang haben über Begründungsverhältnisse, die interpretieren wir hinein in das Beobachtete, und dann muss die Natur antworten. Ja? Im Experiment kannst du sagen, nein, stimmt nicht, oder ja, das trifft zu, tritt ein. Ja? Also auch hier ging diesen Leuten, die er da nennt, das sind einige dieser am unbekanntesten, vielleicht noch dieser Ernst-Georg von Stahl, das ist so der Vater der Chemie quasi gewesen, der da irgendwelche Versuche gemacht hat mit Verbrennungen, Oxidationen und so weiter. Ne? Der wird hier angeführt, und der hat eben auch hier versucht, Systematik in die Chemie hineinzubringen. Ne? Also man muss etwas hineinlegen von der Vernunft her, was dann wieder systematisch herausgeholt werden kann. Das ist die Methode, und ebenso sollte die Metaphysik vorgehen, wenn sie eine Wissenschaft sein will. Und da haben wir jetzt eigentlich schon viele Andeutungen, wie Kant das macht. Ich führe es aber dann anhand des Textes nächstes Mal noch weiter aus. Danke für euch.